habe den Eindruck, als gäbe es ein Problem. Ich habe nicht viele, vielleicht eine Handvoll Menschen im Freundes- und Bekanntenkreis, die Probleme mit ihren Kindern haben, beziehungsweise die, ich nenne es mal, problematische Kinder haben und mit diesen Kindern im deutschen Behördendschungel auf die eine oder andere Weise untergehen. Mein Problem ist, dass immer, wenn man sowas erzählt kriegt und man selber nicht mit diesem, ich sag mal, Sozialsystem zu tun hat, sieht das alles anekdotisch aus. Jetzt ist aber über die letzten Jahre so viel aufgelaufen bei mir, dass ich den Verdacht habe, es könnte sich um ein systemisches Problem handeln. Und das umfangreichste und kontinuierlichste oder die umfangreichste und kontinuierlichste Dokumentation dessen, die finde ich in den sozialen Medien, vor allen Dingen bei Chris Stöver, der ist Traumapädagoge und betreibt unter anderem den Kids-Podcast. Hallo Chris.
Hallo Holgi.
Kurz, was macht ein Traumapädagoge?
Also erstmal ist es eine zusätzliche Ausbildung für Pädagogen und ich als Traumapädagoge betreue zum einen Kinder, die traumatisiert sind, aber berate auch und schule Menschen, weil von Trauma wird immer viel geredet. Mhm. Ne? Ganz viele Menschen schulen auch mit Trauma, aber wie mir mal ein Therapeut gesagt hat, was wirklich Traumatisierung heißt, weiß ich gar nicht, weil ich erlebe die Kinder eine Stunde in der Woche. Ich erlebe sie aber 24/7.
Und du erlebst nicht nur ein Kind, du hast mehrere Kinder, die du betreust, ne? Die leben bei dir.
Ja, drei Kinder.
Drei.
In einer sogenannten Erziehungsstelle.
So, jetzt postest du gefühlt seit Monaten, dass du arge Probleme mit den Behörden hast. Wir werden jetzt hier nicht einzelne Behörden nennen, damit deine Probleme nicht noch größer werden. Aber was sind das für, was ist das Problem? Also du bist eine Pflegefamilie,
letztlich. Ja, letztlich bin ich eine Pflegefamilie.
Das heißt, bei dir sind Kinder untergebracht, die man sonst vielleicht nirgendwo anders unterbringen kann oder sollte und dafür bekommst du vom Staat Geld.
Ja. Wo fangen wir an? Fangen wir erstmal damit an, warum man nicht sagen kann, das Problem der Behörden, weil Jugendhilfe ist eine kommunale Sache. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, Jugendämter machen das und das, ist es falsch.
Okay.
Immer falsch, weil jede Kommune ist anders.
Also haben wir keinen Systemfehler?
Ja, ich würde schon sagen, weil die kommunale finanzielle Situation ist in weiten, weiten Teilen der Bundesrepublik Deutschland sehr eng. Mhm. Was heißt, dass Einsparungen stattfinden müssen und wo kann ich am besten einsparen? Natürlich da, wo ja, der Widerstand am geringsten ist, ne? Mhm. Sag mal, von einer größeren, von einer mittelgroßen Stadt hier in der Nähe wurde mir mitgeteilt, dass das Jugendamt 1 Million Euro im Jahr einsparen soll. Und 1 Million ist jetzt mal nicht so eine kleine Summe.
Ja, dafür kannst du mehr als drei Kinder unterbringen, ja.
Richtig. Und also das, fangen wir damit nochmal an. Kommune, jede Kommune ist anders. Mhm. Und das birgt schon ein Problem. Also ich kann es jetzt aus wieder anekdotisch, ne? Mhm. Ich habe inzwischen mit vielen Jugendämtern zusammengearbeitet. Schon so Kleinigkeiten wie, nehmen wir mal an, ein Kind fährt in einen Schulausflug, dann wird das eigentlich mitfinanziert vom Jugendamt. Ja? Gut. Das eine Jugendamt sagt, erst Antrag stellen, dann fährt das Kind und wenn es dann gefahren ist, dann muss ich die Rechnung einreichen.
Und an wer bezahlt das dann bis dahin?
Ich.
Achso, okay, ja, okay.
Ja, ein anderes Jugendamt sagt, Antrag vorher brauchst du nicht, ist ja eine Klassenfahrt,
ja.
Reich einfach ein. So, jede Kommune hat da seine eigenen Regeln, wie es damit umgeht. Und das Problem im Jugendhilferecht ist, dass extrem viele Regelungen so Kannleistungen sind. Verstehst du? Also, wenn eine besondere Anforderung, finanzielle Anforderung da ist, soll man sich mal melden und dann entscheidet das Jugendamt, ob das trägt oder nicht.
Die Leute, die das entscheiden, die werden mir seit Jahren immer mal wieder von unterschiedlichsten Personen aus unterschiedlichsten Bundesländern als Problem beschrieben. Die werden mir beschrieben als inkompetent, als bösartig, als arrogant, als, weiß ich nicht, im Grunde alles, was man sich so an Adjektiven im Zwischenmenschlichen, an schlechten Adjektiven vorstellen kann.
Also mein Eindruck, und das ist jetzt wieder nur ein Eindruck, ist, nein, das ist nicht so.
Okay.
Weil die das gar nicht entscheiden. Entscheidungen werden eigentlich im Team dann gefällt. Ja? Also das ist auch ein Problem. Also du sagst einem Mitarbeiter, ich habe das und das Problem. Dann sagt er dir, ich kann dir aber jetzt nicht sagen. So. Und eine Woche später kriegst du dann, wenn alles gut geht, eine Antwort, ja oder nein. Mhm. So, dass halt, dass ich glaube, dass ganz oft diese Unsicherheit der Mitarbeiter, ich kann jetzt nicht ja sagen, vielleicht von außen als Arroganz ausgelegt wird. Aber das ist für mich auch so eine Sache, die im System liegt. Also wenn immer im Team entschieden wird, ja. Also ich kenne Fälle, wo über 120 Euro fünf Sozialarbeiter im Team eine halbe Stunde diskutiert haben.
Ich kenne aber auch einen Fall, da ist ein posttraumatisch belastungsgestörtes Kind, das durch seine Schule letztlich traumatisiert worden ist, ist seit Jahren nicht in der Lage, eine normale Schule zu besuchen, aber die Behörden, und zwar sämtliche Instanzen, verweigern beispielsweise eine Befreiung von der Schulpflicht, sodass das Kind einen Fernunterricht machen könnte und damit eine vernünftige Schulbildung bekommen könnte. Und unterstellen der Mutter, dass sie, ich weiß nicht, da gibt es ja so alle möglichen Unterstellungen, die man machen kann, ne? Dass die Mutter irgendwie hysterisch sei oder dass zu eng an das Kind gebunden und ja eigentlich gar keine Ahnung hat und der Amtsarzt weiß viel besser Bescheid, obwohl es mehrere psychiatrische Gutachten gibt und so. Sind ja, das dann tatsächlich die Einzelfälle?
Ich glaube, das sind Einzelfälle, aber sie kommen vor. Sie kommen nicht selten vor. Ein anderes Beispiel, weil du jetzt gerade so bringst, da wird ein Kind, was sagt, ich habe hier noch Probleme im traumatischen Bereich, gesagt, naja, machst du eine Therapie und dann geht das weg.
Und schön wär's.
Eine Dissoziation, also sich sozusagen total überlastet zu sein und dann in sich zurückzuziehen oder sich auszuagieren, das ist beides Dissoziation, die geht halt nicht weg, ja, wenn ich eine Therapie mache. Mit einer Therapie kann ich das unterstützen, dass das Kind das immer mehr unter Kontrolle hat, aber weg geht das so schnell nicht. Ja, also auch da, ja, das stimmt. Du hast dann eben mit Sozialarbeitern, die teilweise von den Dingen nie was gehört haben, eigentlich. Also ich glaube, ich bin oft auf Jugendamtsmitarbeiter getroffen, die von Trauma nicht wirklich was gehört hatten, die Fachbegriffe nicht kannten und dann so ein Pseudowissen hatten, aber meinen, mit diesem Pseudowissen Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Das kommt vor.
Jetzt könnte man aber solche Entscheidungen, ich bin immer noch bei dem PTSB-Kind, PTBS, Entschuldigung, ich bin immer noch bei dem PTBS-Kind. Jetzt kann man solche Entscheidungen natürlich anfechten. Das hat die Mutter getan.
Wie?
Bis hin zu Gerichten. Mhm. Und es hat nicht funktioniert.
Ja, ich glaube, dass da echte Probleme auch, das stimmt, da herrscht ein Problem, weil die Gerichte, die das entscheiden, sind dann Verwaltungsgerichte. Mhm. Und in den meisten Fällen, also soweit ich informiert bin, sind das eigentlich nicht Familiengerichte, sondern Verwaltungsgerichte und die entscheiden halt nach verwaltungsobjektiven Mitteln, ja? Das Einzige, was da helfen kann, ist eigentlich eine Diagnose, aber gut, du sagst, die hat eine Diagnose.
Ja, mehrfach.
Ja, gut. Aber vor Gericht und vor Voisin
sind wir alle in Gottes Hand.
Genau.
Aber warum habe ich das Gefühl, es gäbe einen Systemfehler? Warum habe ich das Gefühl, es ist ja auch nicht nur meine private anekdotische Erfahrung, sondern ich kann es auch immer mal wieder in der Zeitung lesen, dass da Vätern Sorgerecht zugesprochen wird, obwohl die Väter Gewalt gegen die Mutter ausgeübt haben und solche Sachen. Das sind doch keine Einzelfälle mehr, oder sind das alles Einzelfälle?
Nee, ich glaube, das ist total schwierig, weil auch da, es gibt Psychologen, die sich feiern dafür, dass sie dem Vater sein Recht gegeben haben, obwohl er Gewalt ausgeübt hat. Ja. Mhm. Und das Väterrecht, auch die Väterrechtler sind extrem stark. Mhm. Ja? Also die sind extrem auf dem Vormarsch in den letzten Jahren und haben es geschafft, auch so durch das System hindurch Schulungen in den Jugendämtern anzubieten und so weiter. Das ist schon nicht einfach, aber es bleibt dabei, das Wichtigste ist, was ich sehe, ist, dass in Jugendämtern dieses Familie extrem hochgehalten wird. Mhm. Höher als eigentlich das, was wir in der Gesellschaft eigentlich jetzt haben, ist ja soziale Familie eigentlich viel mehr. Ja? Aber die Familie wird extrem, ist der Kern allen Guten. Mhm. Ja? Und selbst selbst Kindern, die Gewalt erfahren haben, wird immer wieder vermittelt, ja, aber es ist ja dein Vater. Verstehst du, was
ich... Ja, ich bin gerade sprachlos. Also, ja. Wie kann man darauf kommen?
Nochmal, ich will da... Also, wir sind ja jetzt seit vielen Jahren Pflegeeltern.
Ja.
Und wir haben uns auch daran gehalten, ich rede nicht schlecht über die Herkunftsfamilie.
Mhm.
Also, ich würde niemals sagen, ist aber doof.
So. Dein Vater ist ein Arsch.
Genau.
Ja.
Egal, was der Vater macht.
Ja.
Das heißt nicht, dass ich nicht die Taten kritisiere, aber ich würde nie was Böses über die Herkunftsfamilie sagen. Das ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz. Ich persönlich heute nach 15 Jahren in diesem Zeit, man fragt mich manchmal, ob das wirklich so richtig ist. Aber es ist Gesetz. Familie ist nicht, ja, ist da. So muss ich sagen.
Ich versuche gerade zu verstehen, wo dieser Systemfehler ist, weil du hast mich noch nicht davon überzeugt, dass es keinen gibt.
Nee, ich sage nicht, dass es keinen gibt. Mein Problem ist, dass du nicht sagen kannst, Jugendämter sind, weil jedes Jugendamt ist anders. Jedes einzelne Jugendamt arbeitet anders. Es gibt ganz, ganz viele, die finanzielle Probleme haben. Es gibt ganz, ganz viele, die unterbesetzt sind und nicht genug Leute finden. Es gibt ganz fantastische Jugendämter, die super Arbeit machen, die, ne? Also es gibt halt alles in Deutschland. Und man kann nicht sagen, alle Jugendämter haben dieses Problem oder jenes. Es gibt einige Probleme, die für mich systemisch sind. Beispielsweise, es gibt keine Beschwerdestellen.
Wie?
Also, wenn ich ein Problem im Jugendamt habe, ich kann mich einmal an die Stadt wenden. Ja, also ich mache eine Beschwerde beim Bürgermeister. Der Bürgermeister, was macht der? Der reicht das dem Jugendamtschef weiter und der antwortet. Ja?
Ja.
Da kommt nichts vom Bürgermeister in den seltensten Fällen.
Mhm.
Sondern dass diese ganzen Beschwerdewege innerhalb des Jugendamtes bleiben auch im Jugendamt. Und wie
vorhin, das lädt doch zur Willkür ein. Und das ist dann genau auch das, was man irgendwie auf der Party beschrieben kriegt, wenn jemand mal wieder Kontakt zum Jugendamt hatte.
Genau das ist das. Also nochmal da, das ist der erste Beschwerdeweg. Der nächste Beschwerdeweg sind sowas wie Ombudsstellen.
Ja.
Ombudsstellen sind zahnlose Tiger. Das Erste, was eine Ombudsstelle sagt, aber wir haben keinerlei Druck auf das Jugendamt ausüben. Ja? Diese Ombudsstellen wurden jetzt erst gerade geschaffen, aber die haben keinerlei Möglichkeit, eigentlich etwas zu tun. Mir wurde von einer Ombudsstelle mal gesagt, dann soll das Kind halt mal an den Mitarbeitern einen netten Brief schreiben, dass es das gern möchte. Das ist nicht, kann nicht Ziel und, ja.
Also ich habe eine Struktur, die zur Willkür einlädt.
Ja.
Und ich habe eine vermeintliche Kontrollinstanz, die über keinerlei Druckmittel verfügt.
Es gibt noch eine Kontrollinstanz, das ist das Landesjugendamt.
Mhm.
Meine Erfahrung mit Landesjugendämtern ist, dass die eigentlich aber für die Jugendämter arbeiten.
Ja.
Also wenn ich an Landesjugendamt schreibe, kommt entweder gar nichts oder auch wir sind nicht weisungsbefugt für das Jugendamt, bitte wenden Sie sich an. So, dass mir eigentlich nur noch das Gericht übrig bleibt.
Ja.
Und
da kannst du dann ja auch froh sein, dass, also dein Problem existiert ja, das Problem, das du mit dem Amt hast, existiert ja jetzt. Und wenn du vor Gericht ziehst, wird das, wenn du Glück hast, vielleicht mit einem halben oder in einem Jahr gelöst.
Ja, das genau.
Kann ja auch nicht Sinn der Sache sein.
Also das sind die einzigen Wege, die eigentlich existieren. Und das Witzige finde ich, dass das Jugendhilfestärkungsgesetz, das ist jetzt neu, also relativ neu, da wurde das SGB VIII komplett überarbeitet. Da wurden halt sehr, sehr viele Dinge als neu installiert, beispielsweise Lotsen. Lotsen sollten sein Hilfen bei Eingliederungshilfen. Ja? Mhm. Also der Bürger kennt sich ja in diesem ganzen Konstrukt mit Jugendhilfe und so nicht aus und da sollte man sich hinwenden. Diese Lotsen sind aber auch im Jugendamt. Ja?
Mhm.
So selbst, und was nützt das, wenn der Mitarbeiter, der dem Betroffenen helfen soll, im Jugendamt sitzt und bezahlt wird vom Jugendamtsleiter. Also da fehlt für mich eine komplette Beschwerdeinstanz.
Ja.
Und
also die sowohl schnell als auch schlagkräftig ist.
Ja, und selbst wenn sie nur dazu da ist, das mal zu hinterfragen. Du hast noch die Möglichkeit, dich an den Petitionsausschuss zu wenden und was auch immer. Aber es sind alles Dinge, die ein halbes Jahr oder länger brauchen.
Und wenn ich das ist, wenn man auf Kinder guckt, ist ein halbes Jahr oder länger sehr viel Zeit.
Richtig. Und das ist für mich so, dass eigentlich nach wie vor das Hauptproblem.
Ja.
Und wenn du dann so ein, ich sag mal, Jugendamtsleiter, wie gesagt, gibt es extrem viele. Mhm. Aber wenn du dann einen kommst, der,
ne? der diese Willkür ausnutzt,
ja.
Pflanzt sich das dann in das komplette Jugendamt fort? Also weil diese Behörden sind ja doch sehr hierarchisch organisiert. Braucht es nur den einen miesen Chef, um das Jugendamt mies werden zu lassen?
Ich sag mal, ich gebe mir ein Beispiel. Ein Jugendamt, von dem ich weiß, das hatte, es gibt ein wichtiger Grundsatz in der Jugendhilfe ist das Wunsch- und Wahlrecht.
Mhm. Ja?
Also wenn ein Kind jetzt untergebracht wird, dann wird es nicht in die erstbeste Einrichtung untergebracht, sondern eigentlich soll das Kind so 2, 3 Auswahl haben und sich eins aussuchen können.
Mhm.
Oder die Eltern oder wie auch immer. Ich habe ein Jugendamt erlebt, das hat das über Jahrzehnte nicht gemacht. Das hat den Eltern, ja, das ist die Einrichtung, da kann ein Kind hin. Und selbst wenn es extreme Probleme gab mit der Stelle, ja, also das Kind sollte untergebracht werden und die Tante arbeitete aber da und die Mutter gesagt hat, das geht nicht, ne?
Ja,
das kann ich nicht. Wurde gesagt, ja, das ist das, wo du hin kannst. Bis ein Jugendamt mit dabei gesagt, hallo, es gibt ein Wunsch- und Wahlrecht. Und da, ach ja, gibt's auch, stimmt. Ja, also ich glaube, da fehlt es dann auch an Mitarbeitern, die dann entsprechend widersprechen. Oder passiert, glaube ich, wenig. Es ist ein hierarchisches System.
Kann es auch sein, dass es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die beispielsweise von diesem Wunsch- und Wahlrecht überhaupt nichts wissen? Sind Jugendämter alle immer überall? Sind Jugendämter oder JugendamtsmitarbeiterInnen tendenziell inkompetent?
Nein, glaube ich nicht. Also es sind eigentlich alle Sozialpädagogen, die sollten alle Recht gelernt haben in ihrem Studium. Die sollten auch sowas wie Trauma eigentlich mal gelernt haben. Aber gut, Studium heißt ja nicht, dass du alle Bereiche abdeckst.
Mhm.
Aber eigentlich ist sie von der Ausbildung her nicht. Das Einzige, was ich feststelle, ist, dass so Fortbildungen nicht so regelmäßig stattfinden.
Mhm.
Es ändert sich halt ja auch mal was im Gesetz. Finden sicherlich statt, aber ich kenne Jugendamtmitarbeiter, bei denen habe ich das Gefühl, die haben seit 20 Jahren, bleiben die auf dem Niveau, was sie da mal gelernt haben.
Diese Art JugendamtsmitarbeiterInnen, sind die für dich ansprechbar? So, also kannst du dir sagen, hier, pass mal auf, das hast du übersehen, hier hat es vor 3 Jahren eine Gesetzesänderung gegeben, so und so und so, muss das gemacht werden? Oder ignorieren die das dann auch?
Ist total unterschiedlich, das so zu sagen. Aber ich habe es auch erlebt, dass Jugendamtmitarbeiter direkt auf Gesetze hingewiesen wurden und gesagt haben, nö. Hinzu kommt noch was, das ja, wie ich vorhin sagte, also es gibt viele Kann-Bestimmungen in der Jugendhilfe. Und diese Kann-Bestimmungen werden durch, wie nennt sich das? Also werden im Prinzip durch Regelungen der Stadt dann ergänzt. Also Beispiel, das, was ich vorhin sagte, mit besondere Kosten, die entstehen in der Erziehung und die man beantragen kann, da haben dann Jugendämter so Listen.
Ne? Ja, okay, da kommt dann was ich, dann sagt der Berliner Senat, Klassenfahrten sind grundsätzlich zu genehmigen, aber der Schwimmbadbesuch nur sonntags.
Beispielsweise.
Okay.
Ja? Ja. Und auch die werden ja dann so wie Gesetze behandelt.
Mhm.
Ob die stimmig sind oder nicht, spielt da keine Rolle. Also, und das, wie gesagt, lässt sich so nicht so verallgemeinern. Also ich kenne Jugendämter, die ohne Probleme bei einem Kind, das Zucker hat, der Diabetes hat, sagen, okay, das Kind braucht besondere Ernährung, ne? Das unterstützen wir. Andere Jugendämter sagen, nö, machen wir nicht. So, und es ist halt eine Kannbestimmung.
Das heißt, der Systemfehler ist letztlich, dass jedes Jugendamt überhaupt nur anders sein kann.
Ja, das ist, denke ich, geschichtlich auch ja, begründet und gut. Ja, also ich sag mal, mit einer staatlichen Pädagogik über ein ganzes Land hatten wir mal Probleme.
Sowohl, also ja, beide deutschen Diktaturen hatten damit Probleme. Ja.
Genau, deswegen ist es prinzipiell ja gar nicht so schlecht.
Aber es produziert halt immer wieder Verlierer.
Genau, und das im Extremen, für mich im extremen Bereich bei stationär untergebrachten Kindern. Das sind, um da mal so ein bisschen Größenordnung. Das sind irgendwie 220.000 circa in Deutschland, die untergebracht sind. 80.000 davon so in Pflegefamilien, 120.000 in Heim. Und diese Kinder, wenn dann die Entscheidung, bekommst du Unterstützung in dem und dem Bereich. Wie sieht's aus, wenn du 18 bist? Wie geht das dann weiter mit dir? Wenn du 21 bist, wie geht's denn dann weiter mit dir? Kriegst du noch Jugendhilfe? Ja, nein. Wenn das dann von der Kommune abhängig ist, ist das extrem gefährlich, finde ich.
Ja, was passiert denn dann eigentlich, wenn man 18 ist? Dann ist man ja voll, dann ist man für sich selbst verantwortlich. Hau ab.
Also fangen wir erstmal damit an, dass dann alle Anträge vom Kind gestellt werden müssen.
Okay.
Bis dahin macht das im guten Fall ein, in meiner Meinung nach guten Fall, ein bestellter Vormund, nicht ein Amtsvormund. Da haben wir schon drauf geachtet, dass wir einen bestellten Vormund haben, weil der eben nicht vom Jugendamt bezahlt wird. Auch da wieder.
Okay, klar, ansonsten hättest du ja wieder eine Person, die wieder in diesem komischen, sich selbst verstärkenden oder in diesem Kochtopf sitzt, aus dem nie was rausblubbert. Ja.
Genau. Und es gibt auch Jugendämter, die geben das dann an die Pflegeeltern, was ich nicht gut finde, ich persönlich, weil ich finde, also du musst dir vorstellen, du hast Kinder, die aus Gründen teilweise meistens keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern haben, dann haben die uns und das Jugendamt. Und es gibt keine weitere Ansprechperson. Was ist, wenn ich scheiße bin?
Ja.
Also ich kann ja mal ein richtig Scheißvater sein, zufällig. Ja,
dann kannst du immer noch zum Jugendamt gehen, aber was ist, wenn das auch scheiße ist?
Einmal das und was du halt, was die Kinder alle erleben, ich sag mal, Jugendamtsmitarbeiterwechsel alle anderthalb Jahre ist Minimum. Mhm. Ja? Also ganz oft ist es so, dass die beim nächsten Treffen einen neuen Mitarbeiter haben. Wie sollen die sich an die wenden? Ja? Also geht gar nicht.
Machen so. Jugendämter das absichtlich, damit. Das kann ja auch durchaus passieren, dass dann Jugendamtsmitarbeiterin A versteht sich besonders gut mit Pflegevater B und dann wird dem ein bisschen mehr Geld drüber geschoben. Ist das eine Sicherheitsvorkehrung oder ist das einfach, weil die JugendamtsmitarbeiterInnen keinen Bock mehr haben nach anderthalb Jahren?
Ich habe tatsächlich mal ein Jugendamt erlebt, wo das war. Also wie du genannt hast, ne? Also so
Risikominimierung halt.
Risikominimierung oder Bestechungsschutz oder was auch immer. Aber in der Regel ist es, weil Jugendamtsmitarbeiter einfach auch wechseln.
Okay.
Ständig wechseln. Ist ganz normal nach anderthalb Jahren oder so. Dann, ne? Neue Stelle. Ja. Ja, wo war ich jetzt? War mal stehen geblieben.
Bei der neutralen Ansprechperson, beim Vormund. Vormund,
genau. Und deswegen haben wir gesagt, nee, die brauchen einen Menschen, den sie sich wenden können, über alle Zeit, bis sie 18 sind. So, also, der geht dann mit 18 raus. Und dann müssen die Kinder selber einen Antrag stellen.
Können die das denn dann auch?
Ach, Quatsch. Du glaubst gar nicht, was die an Formularen kriegen. Die müssen Dinge ausfüllen, bekommst du irgendwie Rente, bekommst du dieses, hast du Ansprech, ja? Die können die gar nicht. Die würde ich keinem 18-Jährigen zumuten. Okay. Also hilft man ihnen dabei, ist ja auch meine Aufgabe, finde ich, beim Behördengängen zu helfen. Aber dann stellen die selber einen Antrag. Und wenn der abgelehnt wird, müssen sie selber Widerspruch machen. Müssen sie selber, und so ein Widerspruch, also du schreibst, ich möchte gerne Online-Beschulung haben als 18-Jähriger. Und das Amt sagt nö. Dann musst du begründen, warum du doch der Meinung bist. Dann sagt das Amt nochmal nein und dann darfst du noch einmal widersprechen, alles innerhalb von 30 Tagen und ja, Riesenbramborium, behördliches Bramborium, das Ganze in einer Sprache, die alles andere als leichte Sprache ist.
Die verstehe ja noch nicht mal ich.
Genau. Und damit musst du dich dann, und im Prinzip geht es darum, dass du sagen kannst, hier Paragraph 36a des, ne, sag aber, steht mir zu, oder das kann ein 18-Jähriger nicht.
Muss dann, das Amt eigentlich solche Absagen begründen oder kann das Amt einfach sagen, das finden wir nicht richtig, darum machen wir es nicht?
Es wird begründet, nur die Frage ist, wie gut die Begründung ist. Also ein Amt nimmt sich heraus, alles als Begründung zu schreiben. Und das geht teilweise wirklich in beleidigende Formen, finde ich.
Ja? Also, du bist zu doof, um weiter zur Schule gehen zu dürfen.
Du bist so doof, dass eine Entwicklung bis 21 nicht dazu führen wird, dass du selbstständig sein kannst. Und deswegen, Punkt, Punkt, Punkt.
Okay, dann nehmen wir dieses Kind. Was macht das denn dann jetzt?
Widerspruch.
Ja, und funktioniert aber nicht, weil du bist, der ist ja, wir wissen ja, dass dieses Kind zu doof ist. Ja, also, was macht die arme Sau denn dann? Also, der ist jetzt 18. Darf der dann überhaupt noch bei dir wohnen?
Also, prinzipiell, eigentlich geht Jugendhilfe über 18 hinaus bis 21 ohne jegliche Probleme.
Okay.
Eigentlich. So, aber trotzdem kann natürlich ein Amt das verneinen mit solchen Begründungen. Aha. Das darf dann bei dir, nehmen wir an, es ist da im Heim nein, weil Finanzierung ist nicht gesichert.
Ja.
Da gibt es dann solche Fälle, dass Jugendliche kurz vorm Studium sind, noch irgendwie einen Monat an, dann haben sie auch schon alles selber beantragt, Wohngeld und hast nicht alles gesehen, wissen, im Juni kann ich anfangen zu studieren, aber der eine Monat dazwischen, der ist nicht geklärt und es kümmert sich keiner darum. Das heißt, der Jugendliche muss dann so lange in einer Garage wohnen oder so.
Oder ist darauf angewiesen, dass du sagst, okay, ich überbrücke diesen einen Monat noch.
Das ist bei Pflegeeltern auch, glaube ich, nach wie vor einer der beliebtesten Druckmittel.
Ja? Druckmittel also, auf Pflegeeltern, oder?
Auf Pflegeeltern, genau. Du hast das Kind ja jetzt seit 10, 12, 13 Jahren betreut. Mhm. Du lässt das Kind nicht allein.
Ja, natürlich
machst du nicht. Genau. Und das wissen einige Ämter. Das heißt, da wird auch wirklich mitgespielt. Ne? Also, ja. Das heißt, du stellst einen Antrag oder das Kind stellt einen Antrag und das Jugendamt sagt, nö. Und dann stehst du da.
Du sagtest vorhin, jedes Jugendamt ist anders.
Mhm.
Jetzt ist ja auch das Problem, und wir reden gerade ja nur über diese 200.000 Kinder, die in irgendwelchen Einrichtungen untergebracht sind. Mhm. Wir reden jetzt nicht über, ich habe keine Ahnung, wie viele das sind, die ganz normal bei ihren Eltern oder bei ihren Vätern oder bei ihren Müttern leben und auch Probleme haben und auch mit diesem Jugendhilfesystem irgendwie in Kontakt und Konflikt stehen. In mir reift gerade der Verdacht, also je mehr Kunden du hast, desto schlechter ist dein Unternehmen. Ja. Beste Beispiel, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Alle sind Kunden des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Niemand ist wirklich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zufrieden. Du wirst immer irgendwo, egal wen du fragst, ist nicht zufrieden mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ist das sowas Ähnliches, dass einfach die Summe der Einzelfälle, die Probleme mit dem System Jugendhilfe haben, die Summe der Einzelfälle den Eindruck macht, als wäre es ein umfassendes Problem?
Also ich würde es mal so sagen, ich sehe das so, dass am Anfang stehen die hohen Kosten und schlecht finanziell ausgestattete Kommunen. Und dort wurde in den letzten Jahrzehnten meiner Meinung nach ganz viel in eine Richtung, die sich jetzt als negativ herausstellt, investiert. Ja, also es wurde extrem viel aus der Verantwortung des einzelnen Jugendamtmitarbeiters genommen. Beispielsweise, Beratung von Eltern ist eigentlich originäre Aufgabe des Jugendamtes. Machen heute ganz viel Beraterzentren, Familienzentren, also Kindergärten, die sich zu Familienzentren haben aufwerten lassen.
Das heißt, das Amt lagert das aus letztlich an irgendwelche Sozialverbände oder sowas.
Genau. Und diese meiner Meinung nach an oberster Stelle stand sowas wie Objektivität. Ja, wir möchten objektiv entscheiden. Das Problem ist aber, so etwas wie Erziehung, Pädagogik kann ich nicht objektiv entscheiden. Je weiter ich davon weg bin, umso weniger nehme ich das, die Bedürfnisse wahr. Verstehst du, was ich meine? Und das ist, glaube ich, ein wirkliches Problem. Also viele Jugendamtmitarbeiter eigentlich nur noch Verwalter sind und dann noch entschieden wird ein oder zwei Stufen über ihn und da ist der Fall ist unwichtig geworden dann, ja?
Das ist, also das ist ein abstraktes Ding irgendwie, genau. Was auf dem Schreibtisch liegt, ja.
Genau. Und das ist eine Entwicklung, die so letzten 15, 20 Jahre eigentlich entstanden ist, immer weiter. Also wie gesagt, Familienbildungsstätten, Familienzentren. Und ja, wenn ich da immer weiter Abstand von dem eigentlichen Fall habe, dann habe ich halt ein Problem. Dann komme ich da nicht mehr dran. Und ich glaube auch, dass Also früher war Jugendhilfe auch im Jugendamt. Ja, die Berater der Pflegekinder waren häufig im Jugendamt. Das wird jetzt nicht selten an Träger ausgegliedert. Ich habe das Gefühl, dass dort Informationen über, wie geht es denn den Jugendlichen und Kindern, einfach dann auch verloren geht. Weißt du? Weil die Kommunikationswege sind eigentlich nicht mehr da. Wenn früher der Jugendamts, der Sozialarbeiter, der Streetworker im Jugendamt beschäftigt war und zur Teamsitzung regelmäßig kam, dann konnte der auch sagen, boah, ne, hier Familie, da drüben in der Wohngegend geht's gerade richtig ab. Das kriegen die meiner Meinung nach heute alles gar nicht mehr wirklich mit, weil es alles ausgegliedert worden ist.
Was ja aus Perspektive der Behörde vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil eine Behörde ist ja dazu da, allgemeingültig zu handeln. Jetzt hätten die natürlich sagen können, okay, wir geben das einfach dahin, wo die Kinder sind, also zu dir. Aber das Problem ist ja, du bist parteiisch. Mhm. Und das ist ja auch wieder eine Sollbruchstelle, um die ich irgendwie rumkommen muss. Wäre das irgendwie überhaupt lösbar?
Ja, also meiner Meinung nach einmal lösbar durch, wir brauchen Beschwerdestellen. Und zwar richtige Beschwerdestellen. Weil, ja, wir brauchen irgendwie, hier ist eine Entscheidung gefallen, bitte überprüfen. Und ich glaube auch, dass es den Jugendamtmitarbeitern helfen würde. Ja, wenn wir sagen könnten, ich habe hier eine Beschreibung, ein psychologisches Gutachten, ich gebe das jetzt mal, ich bin hier unsicher, ich gebe das mal an eine Stelle, wo Leute sind, die sich damit auskennen. Aber
da fehlt das Personal für. Ne?
Ja, weiß ich nicht. Brauchen wir so viel Personal dafür? Weiß ich nicht. Weil die Ombudsstellen haben wir auch gegründet. Ja? Und da sitzen gut bezahlte Sozialarbeiter und sagen dann als erstes, ja, aber ich kann dir nicht helfen.
Du hast recht, aber ich kann nichts für dich tun.
Du hast recht. Also sie sind natürlich immer parteiisch und versuchen auch irgendwie einzuwirken. Meine Erfahrung ist aber, ist sinnlos. Und ja, also das ist aber meine persönliche Erfahrung. Also ich habe auch schon von Ombudsstellen gehört, die wirklich gut sind, aber ja.
Wer patzt da? Ist das ein Problem des Bundes oder ist es ein Problem der Länder?
Also abgesehen davon, dass natürlich Länder auch schon unterschiedlich die Jugendhilfe machen. Mhm. Ich bin der Meinung, dass die Finanzierung der Jugendhilfe nicht in die Kommunen gehört. Ich bin nicht der Meinung. Mhm. Weil, wie wir vorhin gesagt haben, also 200.000, also nehmen wir jetzt nur die stationäre Jugendhilfe, wir sind 200.000 Kinder, das ist keine irrsinnig große Summe, meiner Meinung nach. Aber für eine Kommune können 30 Kinder richtig teuer sein.
Über wie viel Geld reden wir da? Gibt es da irgendwie was so über den Daumen gehört? Was kostet ein Kind in der Jugendhilfe, also in der Unterbringung pro Monat?
Also fangen wir mal, ist auch extrem unterschiedlich. Aber gehen wir mal jetzt von normaler Pflegefamilie aus. Eine Pflegefamilie kriegt die Lebenshaltungskosten nach Alter gestaffelt und 430 Euro. Punkt.
Ja, das ist so ungefähr so Hartz IV.
Die 430 Euro? Die 430 Euro ist, weiß ich nicht, ob das Hartz IV ist, die 430 Euro ist deine pädagogische Aufwandsentschädigung.
Verstehe.
So. So, das ist aber eigentlich, wie soll ich das sagen? Auch wenn Jugendämter häufig sagen, ja, aber diese Pflegeeltern ständig wollen die Geld. Ich finde 430 Euro für einen 24-7-Job jetzt nicht viel.
Nicht wirklich, nee.
So, dann gibt es Fälle wie unsere, wo man sagt, okay, die Fälle sind schwieriger, du bekommst den x-fachen Satz davon, von den 430 Euro. Das ist aber nicht die Regel. So. Allgemein soll das bis zum dreifachen Satz hochgehen. Gut. Und dann gibt es noch Kinder in der Jugendhilfe und da sprechen wir von ganz anderen Summen. Da sind so Tagessätze von 200 Euro üblich. Mhm. Und je nach Schwere können die auch noch höher sein.
Das ist dann tatsächlich für ein Land oder für den Bund sind das Peanuts, ja. Für eine Kommune, der gerade irgendwo eine Brücke aus der kommunalen Infrastruktur weggebrochen ist.
Kann das?
Ja, das Genick brechen, ja.
Und nochmal, weil wir vorhin mit 18-Jährigen, ja? Also es kann auch gut sein, dass ein 18-Jähriger dann einen Brief kriegt, du kostest uns monatlich Summe X.
Wie? Krieg ich einfach nur gesagt, du bist teuer, denk mal drüber nach, oder wie?
Genau, ja. Und in diesen Kosten, also je nach Jugendamt, also ich habe hier schon Aufstellungen, gesehen von Jugendämtern, wo wirklich alle Kosten drin waren, selbst die Berater, die vom Jugendamt installiert worden sind. Ja, und dann steht da mal, du kostest im Monat 2.500 Euro oder 3.000 Euro. Und das soll der Jugendliche, kriegt der Jugendliche vorgebrettert.
Und was soll der dann daraus machen? Was machen die dann auch irgendwie Vorschläge, die da drin sind? Sehen sie zu, dass sie diese Kosten reduzieren oder nehmen sie einen Kredit auf?
Es geht einfach, ich habe das Gefühl, es geht einfach darum, klar zu machen, hier, du bist teuer. Es geht darum, Druck auszuüben.
Ja.
Und klar zu machen, du kostest richtig Geld. So, dass der Jugendliche da herzlich wenig zu kann, ist eine andere Sache. Und da möchte ich auch nochmal hin zurück. Weil, also jetzt hast du den 18-Jährigen, der selber diese Anträge stellen muss. Wir haben gesagt, kann der gar nicht. Mhm. Ja? Nehmen wir an, er ist in einer Einrichtung, dann müsste ihn der Träger dabei unterstützen.
Mhm. Ja?
Also die AWO oder je nachdem, wer der Träger ist.
Mhm.
Wir sind aber abhängig vom Jugendamt. Ja? Die werden ja vom Jugendamt belegt.
Wie belegt?
Ja, also du hast ein Heim mit 20 Kindern.
Ach so, da wohnen ja.
Entschuldigung. Ja, ich war da leben ja 20 Kinder und jetzt hat ein Kind, will da aber jetzt länger bleiben und hat das Jugendamt sagt nein und so weiter. Also da sind Abhängigkeiten, die ich habe von Jugendlichen gehört, die gesagt haben, ich hatte das Gefühl gehabt, die wollten mich da gar nicht unterstützen.
Hm.
Das ist eine. Dann hast du Pflegeeltern.
Hm.
So eine Auseinandersetzung mit einem Amt kann nicht jeder, aber selbst wenn es kann, will ich das. Weil Kinder, die Gewalt erlebt haben, sind nicht die Sympathieträger hoch 10.
Ja.
Ja? Ist einfach nicht. Gerade wenn die so 17, 18 sind und gerade wenn die in solchen Situationen kommen, wo ihr Leben auf dem Spiel steht, reagieren die häufig mit aggressivem Verhalten, mit allen möglichen Sachen. Und es gibt eine Ulmer Heimkinderstudie, die sagt, 57%, glaube ich, waren es, der Kinder, die im Heim leben, haben irgendeine ICD-Erkrankung.
Also irgendeine psychische Störung.
Irgendeine psychische, 57%. Die sagen, dass gut 99% aller Kinder potenziell traumatisierende Erlebnisse hatten.
Mhm.
Das heißt, du hast dort ein Klientel, was auch wirklich, ja, anstrengend ist.
Hm.
Und da kann das schon mal passieren, dass ein Jugendamt sagt, dass auch die Pflegeeltern an ihre Grenzen geraten und sagen, nee, ich bin froh, wenn er weg ist, um es mal so zu sagen.
Ja.
Und dann stehen die da völlig alleine. Und dann wird ihnen auch ständig, weißt du, dieses, was hat Schröder damals mal gesagt?
Ich weiß nicht.
Nee, was war der Dings, der Agenda 2010?
Fördern und fordern.
Genau.
Und das Fördern haben wir ja, zumindest nach meiner Wahrnehmung, seitdem nicht wirklich begonnen.
Und dieses Fördern durch Fordern wird dann auch in die Jugendhilfe gebracht inzwischen.
Das war ein interessanter Versprecher, weil eigentlich war es damals Fördern und Fordern. Du hast gerade gesagt, Fördern durch Fordern.
Ja,
was, okay. Ja, was ganz witzig ist, weil das ist ja einer dieser Sätze, der sehr gut zu dieser, wie ich es mittlerweile in einer mythischen Erzählung der Leistungsgesellschaft passt.
Mhm.
Man muss nur ordentlich Druck ausüben, dann wachsen die Menschen über sich hinaus.
Genau, und dann wird dann so einem 18-Jährigen gesagt, dass wenn er hätte Mitarbeit versprochen und wenn er jetzt nicht richtig mitarbeitet und dieser 18-Jährige dreht gerade nur völlig durch, weil er völlige Angst hat.
Mhm.
Und es wird wieder Druck ausgeübt. Das ist so viel strukturelle Gewalt, die da entsteht. Ja?
Mhm.
Gerade bei den jungen Vorjährigen. Das kann nicht sein. Und das passiert nicht nur dann durch das Jugendamt, sondern auch durch die Träger, auch durch Pflegeeltern, durch die Bank. Ohne zu sagen, die sind schuld. Nicht jeder von denen ist irgendwie nicht schuld, aber jeder irgendwie auch doch.
Das allerdings würde eine mächtige Beschwerdestelle oder eine robuste Beschwerdestelle auch nicht lösen können, das Problem, oder?
Tja.
Weil der Druck auf diesen 18-Jährigen, der entsteht ja, indem dieser Brief kommt. Du kostest übrigens 5.000 Euro jeden Monat.
Mhm. Der muss ja, fangen wir damit an, der hat bei dem Jugendlichen nichts zu suchen, finde ich. Gar nichts.
Und darüber bricht der Jugendliche ja schon. Also das ist ja dann im Zweifelsfall schon der Auslöser, der dafür sorgt, dass er im Nachgang als unkooperativ wahrgenommen wird. Mhm. Das heißt, der kann da ja gar nicht raus. Also sehen Sie doch, der ist ja unkooperativ. Mhm.
Und dann gibt es so Hilfe, Sonderhilfeplangespräche, wo dann dem Jugendlichen gesagt wird, so, wir diskutieren mal über dein Verhalten. Ne? Und wenn du dich jetzt nicht ordentlich verhältst, dann so. Und das, eine psychische Erkrankung heißt eben ja gerade, dass ich nicht mein Verhalten steuern kann.
Ja.
So, und damit bin ich im, ja, im Nichts. Oder immer in der allein die Gefahr des Nichts ist für mich eine Retraumatisierung.
Ja.
Also Retraumatisierung ist, weiß nicht, ob du den Begriff kennst, ist so was ein typischer Begriff, der immer wieder gesagt wird. Und da wird meistens verglichen mit Sachen, dass denen das nochmal passiert, den Betroffenen. Meiner Erfahrung nach, die größte Retraumatisierung ist, die Sicherheit geht weg.
Ja.
Und ein Kind, das Unsicherheit gewohnt ist, den Erwachsenen sowieso schon nicht vertraut, ein Jugendlicher, weil es erfahren hat, dass Erwachsene richtig scheiße sein können.
Mhm.
Wenn dem dann noch die letzte Sicherheit weggezogen wird, ja, dann ist der massiv retraumatisiert. Und dann hast du plötzlich Depressionen, all die Folgeerkrankungen, die so in Trauma auftreten.
Ja, und dann kannst du ja direkt weitergereicht werden an irgendwelche Kliniken oder sowas.
Wenn denn mal Kliniken, die meisten, also das ist genau das Problem von traumatisierten Menschen. Ganz, ganz viele davon befinden sich im Bürgergeld. Das sind diese typischen, ne?
Ja.
Im Bürgergeld und
das sind die Totalverweigerer, über die gerne so geredet wird. Und
genau.
Niemand weist mal darauf hin oder niemand denkt mal darüber nach, ob die vielleicht einfach nicht können. Und zwar genau. Aus Gründen, die so Leuten wie mir überhaupt nicht einleuchten, weil ich extrem weit entfernt von deren Realität bin.
Wenn du erlebst, dass ein jetzt gehe ich mal wieder von meiner eigenen Wahrnehmung oder eigenen Arbeit aus, dass du weißt, dass ich in Dänemark wohne.
Ja.
Und allein, dass auf dem Personalausweis stand, unbekannt, Dänemark.
Wie unbekannt, was? Wohnort?
Ja, oder? Genau. Wohnort, unbekannt. Du kannst den Wohnort, den dänischen Wohnort eintragen lassen. Du kannst aber auch sagen, ins EU-Ausland verzogen.
Okay.
Und eins der Kinder hat diesen Ausweis gelesen, unbekannt. Und es hat sich um 40% verbessert. Weil jetzt können die mich nicht mehr kriegen. Und diese Angst, mal nachzuvollziehen, ja, also hier diese positive Veränderung, und genauso schnell geht es natürlich auch ins Negative.
Klar.
Ja, da reicht ein Jugendamtmitarbeiter spricht mit den Eltern, die Eltern sagen, wir hätten mal gern ein Bild von dem Kind. Und der Jugendamt-Mitarbeiter denkt nicht groß nach beim nächsten Hilfeplangespräch. Sagt, übrigens, ich brauche ein Foto von dir.
Jetzt haben sie mich wieder.
Genau, jetzt suchen die mich wieder. Und ja, das ist halt viel, viel mehr als, da sind viel, viel größere Drucksituationen in diesen Kindern und diesen Jugendlichen, als man sich das so vorstellen kann. Und diese Unsicherheit ist immer da. Eigentlich gehen diese Jugendlichen immer davon aus, dass die Erwachsenen böse sind. Und das auch noch, und das ist das Verrückte, nach 10, 12 Jahren.
Und wovon gehen die Erwachsenen aus, insbesondere die Behörden? Wovon gehen die aus, was mit den Jugendlichen ist?
Wir sind doch die Guten.
Die Behörden sind die Guten.
Genau. Also das ist am Anfang, wird immer noch die Erkrankung der Kinder oder die Belastung der Kinder gesehen. Und mit jedem Jahr wird das dann weniger. Irgendwann ist es eigentlich nur noch, wird das Problem, was das Kind von außen aufgestülpt hatte, zum Problem des Kindes.
Hm.
Und eigentlich ist es das immer noch nicht. Ja? Dieses Kind. Der wird auch immer auch so ein schönes Bild, was man die korrigierenden Erfahrungen. Ja? Also die Kinder müssen nur genug korrigierende Erfahrungen machen, dann geht das weg. Das geht bei kleinen,
ja. Wenn ich nur meine, Traumata ist ja, sind das nicht, aber wenn ich nur meine Neurosen mir angucke, ja, ich habe mehr als genug korrigierende Erfahrungen zu meinen Neurosen gemacht, die sind lange nicht weg.
Genau, und das ist bei den Kindern halt auch so, ja. Je extremer ist es, also wir, bei diesen, die Kinder sind ja nicht ohne Grund in Obhut genommen worden.
Mhm.
Da ist, auch das ist ja schon das, was die Allgemeinheit sich unter Kindeswohlgefährdung vorstellt und das, was ein Jugendamt sich unter Kindeswohlgefährdung vorstellt, geht meilenweit auseinander. Ja? Also
okay.
So ein Schulsozialarbeiter sagt, oh, hier herrscht eine Kindeswohlgefährdung, das Kind wird immer angeschrien.
Ja.
da sagt das Jugendamt in vielen Fällen, ja,
ein Klaps auf den Hintern hat noch niemandem geschadet.
Na, das sagen sie nicht.
Also. Okay, das war jetzt auch wirklich, ich bin über 50, ich habe solche Sprüche noch gelernt. Ja.
Du, das hörst aber auch immer noch. Ja? Selbst in Gerichtsverhandlungen sagt dann der Anwalt aber, ne? Und ich habe gehört, dass die beste Therapie ist irgendwie so Pseudo-Wissen, was dann immer noch. Aber nochmal, das, was sich die Allgemeinbevölkerung darunter vorstellt, ist was ganz anderes. Das ist ein Jugendamt, was sagt, ja, hier Kindeswohlgefährdung. Da ist schon richtig viel passiert. Und dann wird häufig erst Hilfe in der Familie installiert, was ich ja auch gut finde. Ja? Ich bin pro Familie. Aber
Hilfe in der, du meinst so ambulanter Jugendpflegedienst? Oder?
Sozialpädagogische Familienhilfe wird installiert, okay. Oder was auch immer. Oder die Kinder gehen tagsüber irgendwo hin und gehen abends wieder zurück zu den Eltern oder irgendwas. Aber es wird halt nicht gesehen, wie viel Schädigung ich durch dieses Herausschieben dann auch immer weiter produziere.
Ja, klar.
Und also ein Kind, das in der Jugendhilfe ankommt, ist nicht selten, hat schon 7, 8, 9 Stationen hinter sich. Ja, also von den Eltern zu einer Bereitschaftspflege, weil es in Obhut genommen worden ist, von da zurück zu den Eltern, von da wieder in eine andere Bereitschaftspflege, dann zu Pflegeeltern, wo es nicht klarkommt, dann in eine Diagnosegruppe und bis es dann irgendwann mal seinen Platz gefunden hat. Und das ist extrem, was einige Kinder da erleben müssen.
Könnte man das irgendwie aufbrechen? Also irgendwie früher intervenieren? Also eher dann intervenieren, wenn so Leute wie ich schon denken, es sei Kindeswohlgefährdung und nicht erst, wenn die Behörden das denken?
Das könnten wir, glaube ich, nicht. Also das wäre zu teuer. Und die Frage ist auch...
Es ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht genug Geld hätten. Ne? Wie Heiner Geißler Weiland sagt, Geld haben wir wie Dreck. Es ist nur nicht richtig verteilt.
Aber bleiben wir mal nochmal... Der individuelle Erziehungsstil ist schon sehr unterschiedlich und ist vieles ja noch okay, ja? Mhm. Also in einer extremen christlichen Familie zu leben ist ja noch okay, solange der nicht geschlagen wird oder solange niemand mitkriegt, dass geschlagen wird, ist ja noch okay. Also ich glaube, wir müssten uns mal darüber unterhalten, was überhaupt Familie so in dem Sinne ist. So, glaube ich. Und nochmal, es ist ja auch okay, ja? Nochmal. Unterschiedliche Erziehungsstile sind ja auch okay.
Ja, und klar, aber wann kippt es, ne? Wann kippt die strikte Vaterfigur in einen autoritären Gewaltherrscher? Ja.
Genau. Und ich glaube, da sind wir uns nicht wirklich einig in der Gesellschaft.
Da werden wir uns auch nicht einig.
Nee.
Was vielleicht auch nicht schlecht ist.
Was prinzipiell nicht schlecht ist, aber was prinzipiell auch immer wieder bedacht werden muss, finde ich. Also wir müssen verstehen, dass wir eine patriarchale Gesellschaft sind, in der Gewalt immer noch, ja, warte, bis Papa nach Hause kommt.
Dann ja, das ist die strikte Vaterfigur, ja, genau. Das,
Dass die immer noch vorherrscht. Also meine Frau und ich haben irgendwann getauscht. Ja, also vorher war ich derjenige, der außen gearbeitet hat und meine Frau hat die Kinder versorgt. Irgendwann haben wir getauscht. Und so vom Alter 6 bis 12 oder so war ich derjenige, der zu Hause war. Mhm. Und das Witzige war, dass meine Kinder völlig geflasht waren von weißt du? So,
ach, das geht?
Nee, also da kamen dann so Sprüche, von wegen Putzen, da musst du bei Papa aufpassen, ne? Der ist ja immer derjenige, der hier für Ordnung sorgt und solche. Also ein komplett wirres, sag ich mal, wenn man das mit der Allgemeinheit Geschlechterbild hatten. Und dann erstmal von außen, als sie dann in Schule und so waren und das dann von außen wahrgenommen gelernt haben, ne, das ist gar nicht normal so.
Ja.
Und wir müssen aber lernen, dass es genauso auch sein kann und dass es nicht falsch ist, sondern das Gegenteil.
Aber das ist ja was wir als Gesellschaft miteinander diskutieren und klären müssen. Das ist ja jetzt nichts, wo wir irgendwelche Behörden oder Gerichte in die Pflicht nehmen können.
Ja, aber die Veränderung von Behörden und Gerichten geht nur, indem wir als Gesellschaft diskutieren.
Ja.
Wenn wir zum Beispiel soziale Familien nicht hochhängen, richtig hochhängen. Also nur als Beispiel, nehmen wir an, ein Kind wird in einer Pflegefamilie untergebracht. Nach 2 Jahren geht zurück zu den Eltern, weil Gericht hat so entschieden. Dann verlieren diese Pflegeeltern sämtliche Rechte an den Kindern. Ja, die sehen die nie wieder vielleicht. Und das kann, also diese Biografie der Kinder ist wichtig. Auch das ist ein Teil ihrer Biografie.
Stimmt.
Und, oder irgendein, ich weiß nicht, eine alleinerziehende Mutter zieht mit jemandem zusammen, dann muss dieser jemand auch irgendwie in die Rechte der Kinder mit einbezogen werden.
Mhm.
Und wir sind da immer noch so nach Genen und da ist auch ganz viel Narrativ in der Gesellschaft. Also ich kenne, das ist auch sehr eigenartig, also unsere Kinder haben ein größtes Problem mit ganz, ganz vielen Familienfilmen. Ja?
Mhm.
Weil da fast immer die Mutter auftaucht, die 20 Jahre ihr Kind nicht gesehen hat, aber es immer noch liebt.
Und das ist unrealistisch.
Meiner Erfahrung nach, also wir haben hier Kinder mit Inkognito, also die gar keinen Kontakt zu ihren Eltern haben. Und wir haben auch Kinder mit Kontakt zu den Eltern. Irgendwann verlieren die Eltern die Lust daran, weil sie auch keine Unterstützung dabei bekommen. Was ist denn jetzt meine Rolle? Weißt du?
Ist das gut oder ist das schlecht für die Kinder? Also du redest jetzt von den leiblichen Eltern, die Lust daran verlieren, ne?
Ja.
Ist das gut oder schlecht für die Kinder? Weil immerhin sind die Kinder ja von den leiblichen Eltern weggenommen worden, weil sie Probleme gemacht haben.
Und da sind wir wieder bei dem, ne? Rede nicht schlecht über die Eltern.
Hm.
Prinzipiell, wenn die Kinder das wahrnehmen als selber entscheiden können, ist es, glaube ich, gut.
Ja.
Ja? Das Problem ist, das können die meistens nicht.
Das wäre jetzt die Frage gewesen. Also wenn meine Eltern mich traumatisiert hätten und das Jugendamt hätte mich von meinen Eltern getrennt, weil meine Eltern schlecht für mich sind, das sind ja dann trotzdem meine Eltern. Da komme ich doch in einen Zielkonflikt, der mich auch wieder traumatisiert.
Nee.
Doch nicht.
Das Problem ist, denn deine Vorstellung ist gerade falsch, weil auch die Eltern, die traumatisiert haben, waren ja zum Teil irgendwo gut.
Stimmt,
das waren ja immer noch deine Eltern. Das ist ein Zielkonflikt, das die Kinder wirklich haben. Ich kann dir das ein tolles Bild von einem meiner Kinder, aber nicht meiner Kinder hier, sondern einem Kind, was ich betreut hat. Es hat gesagt, ich habe ein Haus, darin lebe ich. Und im Keller ist meine Vergangenheit. Und da gibt es zwei Kisten. Eine ist alles gut und eine ist alles schlechte. Die schlechte, die habe ich abgeschlossen. Die gute ist noch da. Ja?
Mhm.
Und ich weiß, dass die da ist. Es gab tolle Sachen bei meinen Eltern. Und das muss ein Kind erstmal für sich so verarbeitet haben. Das ist irre, finde ich. Aber das ist ein Konflikt, in dem die sich ständig befinden. Es war ja auch gut. Die Eltern waren ja auch nett. Sie hatten nur komische Erziehungsmethoden mit, du kriegst jetzt 5 Tage nichts zu essen. Oder du bleibst jetzt 2 Tage in deinem Zimmer. Oder 5. Ohne, dass jemand mit dir spricht.
Lässt sich sowas eigentlich, ich könnte mir nicht vorstellen, wie, aber vielleicht hast du da schon drüber nachgedacht, mit Sicherheit hast du da schon drüber nachgedacht, lässt sich sowas früh genug abfangen? Wäre es möglich, ich sag mal, Frühwarnsystem, Elternführerschein, okay, keine Ahnung, gibt irgendwas, wie man, weil wenn das ist, diese fragwürdigen Erziehungsmethoden, die du beschreibst, das ist ja unmenschlich. So,
ja.
Und das kann man, glaube ich, auch dem größten Idioten klar machen, dass das unmenschlich ist. Man muss nur erstmal diesen größten Idioten finden.
Also die Leute, die sagen, in diesen Bereich reingehen und dort Prävention betreiben, gehen ganz oft über die Kinder.
Hm.
Ja, also sozusagen den Kindern ihre Rechte beibringen.
Aber dann ist es ja schon zu spät.
Ja, da wäre ja schon geholfen, nur das Problem ist, meinem Wahrnehmen können Kinder nicht bevor sie in die Schule kommen, wirklich wahrnehmen, das, was mir passiert, ist böse.
Hm.
Ja? Das, was mir passiert, ist mein Leben.
Hm.
Ich habe ein Kind erlebt, das gesagt hat, so, ist 16 Uhr, kriege ich jetzt meine Schläge. Ja? Und zu begreifen, das ist falsch,
ja,
das bedarf ja schon ganz viel Kontakt nach außen.
Ja.
Also vor Schule kann das ein Kind nicht. Also die muss ich rausnehmen. Ich kann eigentlich nur die Eltern schulen. Die Frage ist, ja, ich schule die Eltern, bei denen ich das Gefühl habe, dass da was schiefläuft. Und
woher weiß ich, dass da was schiefläuft?
Genau, und es geht nur, weil die kommen.
Ja.
Wenn jetzt Jugendamt aber das immer ausgliedert, kriegt das Jugendamt ja schon gar nicht mehr mit, dass es so ist, das ist eine. Und das andere ist, da ist ja schon ein Leidensdruck da.
Ja.
Und die Ursachen dafür, dass die Kinder so erzogen werden, sind ja meistens Überforderungen aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, psychische Erkrankung. Nichts gegen psychische Erkrankung. Dann kann ich sehr gute Kindeseltern sein. Aber es kann auch dazu führen, ne?
Ja.
Dass ich, oder Drogenabhängigkeit. Oder, dass ein System. Und das ist auch etwas, was von dem ich glaube, dass eigentlich in Jugendämtern bekannt ist. Familiensysteme, in denen Kindesmissbrauch schon seit Generationen vorherrscht. Ja? Wo der Urgroßvater schon die Großmutter missbraucht hat. Und das pflanzt sich fort.
Und wird dadurch zur Normalität.
Und es ist, für die Betroffene ist das Normalität. Und die ja, dann kommt so ein Satz von der Mutter, jetzt weißt du mal, wie es mir ergangen ist. So einen Satz müssen sich 6-, 7-jährige Kinder anhören. Ist sicherlich nicht die Regel, aber passiert.
Das heißt, die beste Jugendhilfe wäre eine gute Elternhilfe.
Ist wahrscheinlich das Einzige. Und die Frage ist, wie kriegt man die hin, damit es nicht erst passiert? Ja? Und wie kann man da so einen Abgleich? Das ist meiner Meinung nach die Einzige. Natürlich sind Kinderrechte weitergeben wichtig, aber ich kann nicht die Verantwortung für den eigenen Schutz an die Kinder übergeben. Das spricht sich selbst ins Knie.
Wie ist es denn dann eigentlich, also wenn wir da bleiben, dass wir sagen, die beste Jugendhilfe ist Elternhilfe. Die Jugendlichen, die jetzt in der Jugendhilfe sind, die werden ja möglicherweise irgendwann mal Eltern. Werden das bessere Eltern, als deren eigene Eltern waren? Verfolgt ihr sowas nach?
Das hängt von der Jugendhilfe ab. Und auch dort gibt es von bis. Ja? Also genauso wie es Pflegeeltern, es gibt nicht die Pflegeeltern. Ja? Und ich habe mich mal auf dem Weg gemacht und sicherlich 20 verschiedene Einrichtungen für traumatisierte Kinder besucht. Mhm. Und da gab es von fantastischen Einrichtungen bis geht überhaupt nicht. Ja? Also da wurden Dinge nicht beachtet, die jedem normalen Menschen ohne besondere Schulung klar sein müssen. Ja? Und von bis. Was besser wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass Kinder, die gut aufwachsen, die besseren Eltern sind.
Ja.
Um Längen. Ja? Weil sie die besonderen Kinder erkennen und sich selber auch immer in diesen besonderen Kindern erkennen.
Mhm.
Und dort eine, also die Kinder, die Jugendlichen, die ich erlebt habe, die dann irgendwie was mit Pädagogik machen, eine wahnsinnige Akzeptanz auch haben, weil sie selber das kennen, völlig durchzudrehen, Entschuldigung. Genauso es gibt nicht viele Sozialarbeiter, die aus diesen Bereichen kommen.
Ja?
Hm. Das einzige Problem ist, dass die das nicht verheimlichen dürfen. Finde ich. Ist meine, ja?
Ja.
Meine feste Überzeugung.
Aber mit wem gegenüber verheimlichen?
Allen. In dem Moment, wo ich beispielsweise selber aus einem Alkoholikerhaushalt komme, ja, und all das erlebt habe, da durchgekommen bin und das irgendwie für mich hingekriegt habe, kann es passieren, dass ich diese eigene Familie verherrliche, sag ich mal, und sage, das klappt schon.
Ja? Achso, mir hat es ja auch nicht geschadet.
Genau.
Ah.
Also, und das nicht auf nicht bewusst, sondern im Unterbewusstsein.
Mhm.
Ja, das geht noch. Das können die noch durchhalten. Oder im Gegenteil überreagiere. Ja? Also ich komme nur in den Raum und es riecht nach Alkohol und ich bin voll getriggert und ja, so. Das heißt, wenn die das, und das ist etwas, was ich ganz schrecklich finde, dass wenn Psychologen arbeiten, müssen die selber Therapie machen.
Ja.
Ja? Ein Sozialarbeiter, ein Pädagoge, nö. Also Pflegeeltern, dass die Supervision kriegen, ist schon eher die Ausnahme.
Wie ist es mit BehördenmitarbeiterInnen? Bekommen die Supervision?
Ist eigentlich vorgesehen,
mhm,
wird nur leider ganz oft zu so einer Fallsupervision. Ja? Mhm. Also wo ich den einzelnen Fall, aber eigentlich geht es ja darum, wie gehe ich damit um? Wie komme ich damit klar, dass ich nicht helfen kann? Wie komme ich damit? Und das ist eigentlich zu selten, so nach dem, was ich so höre. Aber gibt es sicherlich Jugendämter, die das perfekt machen.
Das wäre dann aber auch wieder Teil dessen, was für mich aussieht wie ein Systemfehler.
Hm? Ja. Aber Supervision ist eigentlich vorgesehen. Ne?
Mhm.
Nur, und wie gesagt, Pflegeeltern überhaupt nicht. Und wenn wir uns nicht eine Supervision gesucht hätten und finanziert hätten, hätten wir auch keine.
Bekommt ihr die Supervision dann im Nachgang vom Amt bezahlt oder ist das dein Problem?
Inzwischen haben wir bei einem Amt, dass es einen bestimmten Kontingent zahlt.
Bei einem Amt heißt das auch nicht für eure 3 Kinder Jugendamt zuständig ist, sondern 3 unterschiedliche?
Ja, ist so.
Das ist jetzt aber auch, also
ist die Ausnahme. Liegt daran, dass wir in Dänemark wohnen.
Ach so, okay. Weil das ist ja, da hast du ja enorme Reibungsverluste auch. Das ist ja.
Ja, ich finde das gar nicht so schlimm, weil im Prinzip musst du trotzdem, also auch das, wir sind total öffentliche Familie eigentlich, ja? Also alle halbe Jahre kommt normalerweise ein Jugendamt vorbei.
Okay.
So, bei drei Kindern sind das schon, ne?
Ja.
6 Besuche pro Jahr. Dann hast du einen Vormund, der kommt einmal im Monat vorbei. Theoretisch hast du mehrere Vormünder, haben wir jetzt nicht so geregelt, aber theoretisch hast du für, der kommt einmal im Monat vorbei, dann hast du noch einen Berater, der regelmäßig vorbeikommt. Also eigentlich hast du
ständig
alle
Besuch.
Zwei Wochen ständig Besuch, dem du irgendwas schilderst. Nur, ja, aber so, und dann haben wir uns noch obendrauf die Supervision gepackt, weil wir gesagt haben, so geht's nicht. Wir brauchen einen, wo wir sagen können, boah, diese Arschlochkinder gehen mir so auf den Sack.
Ich verstehe, ja.
Ja, ist so.
Wenn ich jetzt mal versuche, also ich versuche ja die ganze Zeit schon, dir irgendwie abzuringen, dass das ganze Thema Jugendhilfe ein
Moloch,
ein Systemfehler ist, was mir nicht gelungen ist. Trotzdem habe ich mir so ein paar Notizen gemacht und also die Ämter kochen im Wesentlichen in ihrem eigenen Saft. Es fehlen robuste Beschwerdestellen und die Ämter halten sich für die Guten. Was ja auch wiederum darauf einzahlt, dass sie in ihrem eigenen Saft kochen. Weil wenn ich davon ausgehe, dass ich auf der richtigen Seite stehe, dann denke ich über die andere Seite ja gar nicht mehr so sehr nach, weil ich stehe ja schon auf der richtigen Seite. Die anderen müssen ja nur auf meine Seite kommen. Mhm. Also es gibt eine Vielzahl an Problemen im System, aber keinen benennbaren Systemfehler.
Ja, außer dass ja, also nochmal, wenn ich nicht will, dass wir eine staatliche Jugendhilfe haben, was ich persönlich nicht will, dann kaufen wir uns genau das alles ein. Glaube ich. Aber der Staat könnte schon, bin ich der festen Überzeugung, wie auch immer dort was installieren, sodass dann, ja, dann soll das Familienministerium so eine Beschwerdestelle installieren, an die sich Bürger wenden können. Und, ja, wäre möglich. Wie groß die notwendigen Stellen sind, weiß ich nicht, aber möglich wäre es ja.
Wie lange machst du das eigentlich jetzt schon?
15 Jahre.
Wie lange willst du das noch machen?
Wenn
das klingt nicht so, auch was ich von dir lese zuletzt, klingt nicht so, als würde man das gut aushalten können.
Das Schlimme ist, wenn es so wäre, wie es sein soll, würde ich das ewig machen.
Wollen. Sein soll im Sinne von, wie es vorgesehen ist oder wie du gerne hättest, dass es sein sollte?
Eigentlich wie es vorgesehen ist.
Okay.
Ja? Ja, also beispielsweise, also wirklich die Kinder so lange in Anführungsstrichen finanziert werden, wie sie es brauchen.
Ja.
Und man irgendwie gemeinsam diskutiert, was brauchen die Kinder, damit sie alleine selbstständig sein können und wie kriegen wir sie dahin? So. Dann würde ich das gerne ewig machen, weil die Arbeit mit den Kindern ist geil. Entschuldigung. Ja, du kriegst zu erkennen, also zu erleben, dass ein Kind, wenn es zu dir kommt, erst 6 Stunden am Tag schreit, ja, dann nach und nach in Anführungsstrichen funktioniert und dann irgendwie nach 1,5 Jahren zu dir sagt, du Arschloch, und du merkst, ja, es fängt an, ja.
Ach so, ja klar, ja.
Ja, in dem Moment, wo das Kind du Arschloch sagt, siehst, hat es so viel Vertrauen, dass es dich kritisieren kann, ja? Und du dann nach und nach so ein Vertrauenssystem aufbaust, in dem du mit dem Kind arbeiten kannst, das ist eine tolle Sache. Weil jetzt sind wir ja jeden Weg gegangen, ja? Also wir sind nach Dänemark gegangen, weil sich die Chance ergeben hat. Und haben dort nochmal erlebt, was anderes Schulsystem bewirken kann, ohne dass wir das vorher so geahnt haben.
Was machen die anders? Was machen die besser?
Deren grundsätzliche Haltung ist nicht Selektion. Deren grundsätzliche Haltung ist, was willst du und was können wir tun, damit du das erreichst?
Das ist das Gegenteil vom deutschen Schulsystem.
Genau.
Was machen die falsch? Machen die auch was falsch oder haben die es echt begriffen?
Doch, die machen auch was falsch. Finde ich total lustig. Prüfungen finden hier innerhalb von einer Woche statt.
Wow.
Sämtliche Abschlussprüfungen. Und das ist auch so, das hat mir ja auch nicht geschadet.
Ja.
Die Kinder sind völlig durch nach einer Woche, weil die dann wirklich innerhalb von einer Woche 4 oder 5 mehrstündige Prüfungen haben. Aber ja, machen die halt so. Mhm. Aber diese grundsätzliche Haltung, nehmen wir an, Arbeitsvermittlung. Ja? Mhm. Also ab der 8. Klasse gibt es hier jemanden, der spricht mit den Kindern durch, was gibt es denn für Berufe? Und dann wird so ein, machen die Praktika, das ist ja wie bei uns, aber jedes Kind sucht sich dann so einen Beruf aus. Und nehmen wir jetzt mal an, der schlechteste Schüler sagt, ich will Arzt werden. Ja. Dann würden in Deutschland alle sagen, ja, vergiss es. Ja. Gar keine Chance. In Dänemark sagen, ja, Arzt geht jetzt erstmal so direkt nicht. Aber Krankenschwester, und nach Krankenschwester könntest du dich weiterbilden und da könntest du Stationsleitung werden und dann könntest du, ja? Mhm. Also den zweiten Bildungsweg, der wird ja als selbstverständlich angesehen.
Empowerment nennt man das, ne?
Ja. Und ja, das ist eine andere Vorgehensweise. Und dann kommt noch hinzu, dass Inklusion extrem hochgeschrieben wird. Mhm. Also du begegnest hier extrem vielen Behinderten auf der Straße, in Jobs, viel, viel mehr als bei uns. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Inklusion den Staat weniger kostet als das, was wir machen.
Zumindest langfristig, ja.
Nee, kurzfristig schon.
Kurzfristig schon, okay.
Ja. Also ich habe mit einem, also mein Lieblingsbeispiel, hier ist ein junger Mensch mit Down-Syndrom, der bei einem Fotografen arbeitet. Mhm. Und der macht nur Passfotos. Ja. Und das macht er perfekt. Ja? Von Foto machen bis Abrechnung macht er perfekt. Und da habe ich den irgendwann mal gefragt, wie läuft das denn hier? So, weil so viel Passfotos wird er auch nicht am Tag machen. Ja, der Staat zahlt ihm das, was mehr an Mehrbedarf da ist, sozusagen. Ja? Mhm. Also er zahlt nur den Anteil an Arbeit an den jungen Menschen, den der leistet.
Ja.
Und der Staat packt was obendrauf. Dafür hast du aber einen selbstständigen jungen Menschen, der selbstständig lebt. Und ich bin sicher, das ist günstiger als jede Behinderteneinrichtung in Deutschland.
Klingt plausibel, ja.
Und das erlebe ich hier extrem viel. Also dass Menschen, die behindert sind oder was auch immer, was ich, so an so einer Waage für einen LKW, wenn du da hin musst. Ja? Mhm. Und da arbeiten dann drei Leute mit einer unterschiedlichen Behinderung und die teilen sich ihren Job auf. Mhm. Die werden sicherlich noch Unterstützung zusätzlich brauchen, aber
die bräuchten sie unter anderen Bedingungen, also unter deutschen Bedingungen bräuchten sie diese Unterstützung ja auch. Genau. Ist jetzt nicht so, dass die plötzlich alle Bankkaufleute werden und 4.500 Euro im Monat verdienen oder sowas.
Und selbst sowas wie, hier gibt es Sprachschulen für staatlich finanzierte Sprachschulen für Deutsche und für, ne? Mhm. Und selbst der Job, komm dahin und sprich mit den Menschen, damit die Dänisch hören, ist ein Job, der an solche Menschen vergeben wird. Mhm. An Menschen mit welchen Behinderungen, die sagen, aber 3 Stunden am Tag schaffe ich.
Ja.
Und ja, das sind Jobs, die bei uns dann häufig im Ehrenamt enden, habe ich so das Gefühl, und die hier aber zur staatlichen Sozialhilfe eigentlich gehören, weil, ne? Mhm.
Ja. Wie funktioniert denn in Dänemark die Jugendhilfe? Also wie würde es bei euch aussehen, wenn du 3 dänische Kinder hättest?
Gibt einmal einen großen Unterschied. Es ist besser bezahlt. Dann ist zum Beispiel...
Kann es sein, dass in Dänemark alle Jobs besser bezahlt sind?
Ja. Sag es mal so. Nein, es sind nicht alle Jobs besser bezahlt, aber es gibt eine wesentlich niedrige Hierarchie. Also, so dass zum Beispiel hier jemand, der Schulsozialarbeit und sowas wie Nachmittagsbetreuung für die Kinder macht,
ja,
der kann davon leben.
Okay, ja, okay.
Ja, und das ist in Deutschland, brauchst du ja gar nicht dran zu denken. Dafür kriegt der Arzt aber nicht so viel.
Mhm.
Oder die Schulleitung nicht so viel. Mhm. Also, die Gelder sind besser verteilt, habe ich das Gefühl.
Das hilft ja einer Gesellschaft auch. Also je schwächer die Extreme sind, sowohl oben als auch unten, desto besser geht es der gesamten Gesellschaft. Ja.
Ja, und es gibt hier so Ideen wie zum Beispiel Pflege Großeltern zu schaffen. Mhm. Also Kinder, die keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern zu haben, Großeltern an die Hand zu geben, wo die Kinder alle 3 Wochenenden mal hinfahren. Mhm. Die werden auch bezahlt von den Jugendämtern und da etabliert sich dann eine weitere Hilfe.
Ja. Solche Ideen, die natürlich auch zur gesellschaftlichen Integration insgesamt beiträgt.
Genau.
Finde ich eine total. Weil auf einmal haben die jungen Leute mit den alten Leuten zu tun, wo du hier in Deutschland früher Zivildienst machen musstest, um vor deinem, was weiß ich, wievielten Lebensjahr überhaupt nur mit anderen alten Leuten als deinen eigenen Großeltern in Kontakt zu kommen.
Also, finde ich tolle Konzepte, solche Ideen gibt es hier viele. Aber die Familie wird hier viel höher gehängt. Also, dass du sowas wie bei uns in kognitive Unterbringung, das ist eher ganz, 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 ganz selten. Da muss schon. Ja.
Kannst du abschätzen, wie groß der Anteil, wie nennt man das, dysfunktionaler Familien in Dänemark im Vergleich zu Deutschland?
Nein, nein. Das kann ich nicht, überhaupt nicht. Abgesehen davon, es gibt diese Sachen, die finde ich super spooky, wenn man von außen auf die Kultur schaut. Mhm. Also beispielsweise, es ist total cool, die Kinderbetreuung ist hier extrem gut. Mhm. Ja? Also du kannst theoretisch dein Kind morgens um 7 Uhr irgendwo hinbringen und es ist bis 16 Uhr betreut. Mhm. Finde ich in der Breite dann schon wieder heftig, weil viele Kinder auch wirklich extrem lange in Kindergärten und so sind. Mhm. Und dann noch sowas wie Nachschulen existieren. Das heißt, wenn die Kinder schwierig werden, so 16, schicke ich die in ein Internat. Das ist hier üblich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das, weißt du, das sind so Sachen, finde ich schwierig, aus meiner Kultur heraus.
Ja.
Würde ich nie auf die Idee kommen. Aber hier ist es gang und gäbe.
Kommt ja vielleicht darauf an, was wie diese Internate dann arbeiten, also ob das jetzt so Büffelanstalten sind, wie deutsche Internate, oder ob da tatsächlich dann auch sich weiter um die Bedürfnisse der Kinder gekümmert wird.
Wird schon weiter um die Kinder, aber trotzdem bleibt für mich, ja, aber was ist mit Familie? Weißt du, so da ist ja ein anderer Blick auf die Familie. Mhm. Aber das ist, ich bin auch kulturell geprägt.
Ja.
Und nee, das ist auch, diese Internate sind genial, da gibt's welche, die machen nur Theater, also nur Theater in Anführungsstrichen, ne? Machen Theater mit den Kindern und
so.
Nebenher. Da gibt es welche, die konzentrieren sich auf Sport, andere auf Reiten. Gibt alles Mögliche. Mhm. Es geht einfach darum, diese Kinder von 16 bis 18, die so aufmüpfig sind, aus dem Haus zu haben und nur noch am Wochenende
mal zu verwahren. Ja.
Ja, verwahren ist, ja. Ja, okay. Ja, aber das sind so Eigenarten, kulturelle, denke ich.
Ja, ich bin jetzt ein bisschen traurig, weil ich dachte, ich hätte mal wieder was gefunden, wo ich diesen Staat in Verantwortung nehmen könnte, wo er versagt, was er anscheinend gar nicht so sehr tut. Obwohl, letztendlich wäre es am Staat, für Bedingungen zu sorgen, die diese, ich sag mal, Teilprobleme, die dann irgendwann für so Typen wie mich aussehen, als wäre es ein Systemfehler, diese Probleme mal zu lösen. Also versagt letztendlich der Staat, versagt letztendlich die Gesellschaft ja dann doch, ne?
Ja. Auf jeden Fall. Also, klar. Sie versagt, aber halt punktuell und nicht systemweit.
Chris Stöver, ich danke dir.
Ich danke dir auch.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.